wunderschönen guten Morgen, auch von mir. Schön, dass ihr da seid und wie immer bestätigt sich, die Vermehrung passiert im Lobpreis. Das heißt, schön, dass die noch reingetrudelt sind, die zur Begrüßung noch nicht da waren. Wir freuen uns, mit allen zusammen Gottesdienst zu feiern. Wir stecken mitten in unserer Predigtreihe über Geld spricht man. Ihr habt die letzten Male schon mitbekommen, ein reichhaltiges Thema. Ihr wart geduldig in den letzten Wochen. Ihr habt Sitzfleisch bewiesen. Und wie immer gilt mein Versprechen, ich versuche mich kurz zu fassen. Aber es ist einfach ein spannendes Thema. Ich merke, da ist noch viel zu holen. Machen wir gerne wieder über Geld zu sprechen. Heute heißt unsere Predigt Geld geben, ja, aber wohin und wie viel? Und wir haben uns die letzten Wochen mit dem Thema beschäftigt, der Erstlingsfrucht. Anna hat es angesagt. Wir wollen heute die Erstlingsfrucht der Gemeinde zusammenlegen. Es ist eine Sonderspende, die wir nach Rumänien geben zur Firm Foundation. Die Sarah Vienna kennt ihr alle. Wir haben letzte Woche eine kleine Vorstellung gehabt und haben einfach gesagt, uns ist es wichtig, als Gemeinde eine Erstlingsfrucht einzusammeln und es mit einem fröhlichen Herzen weiterzugeben. Und wir haben darüber gesprochen, dass es die Erstlingsfrucht ein Opfer und ein Akt der Anbetung ist. Wir haben gelesen und gehört darüber, dass es aus unserem tiefsten Herzen kommt, dass es etwas ist, wo wir sagen, Herr, das Erste, das Beste, was wir sozusagen einsammeln, das wollen wir dir geben, und zwar als Anbetung und als ein Zeichen darauf, dass wir Gott vertrauen, dass er auch danach uns weiterhin versorgen wird. Ja, wenn wir das Erste geben, was wir haben, wissen wir nicht, wie viel noch nachkommt. Aber wenn wir sagen, hey, wir geben das Erste, egal was kommt, vertrauen wir darauf, dass Gott uns versorgt. Letzte Woche haben wir über Großzügigkeit gesprochen, beziehungsweise darüber, dass Geben auch eine Herzenshaltung ist, eine himmlische Herzenshaltung. Wie lebe ich denn mit meinen Finanzen? Wie lebe ich denn? Lebe ich aus dem Wissen der Fülle Gottes? Da ging es auch um den Postboten. Ich weiß nicht, ob ihr euch das Bild gemerkt habt. Ich bin nach wie vor ganz begeistert von dem Bild. Ich habe das mir nicht ausgedacht. Ich habe das auch nur bekommen. Heißt, großzügig geben ist ein Akt wie von einem Postboten. Ja? Es klingelt an der Tür, du kriegst ein Päckchen und da sind tolle Sachen drin. Ne? Und du freust dich total. Der Postbote übergibt es dir und du bist total gesegnet. Aber die Sachen kommen ja nicht vom Postboten, sondern von jemand anders. Ja, jemand anders hat dir die geschickt, aber wenn ich jetzt großzügig gebe aus der Fülle des allmächtigen Gottes, bin ich mehr wie der Postbote, der sagen kann, ey, ich gebe dir das mit freudigem Herzen und ich guck zu, wie du dich freust, in dem Wissen, dass es nicht unbedingt von mir kommt, sondern von dem, der es abgeschickt hat. Wir dürfen aus Gottes Fülle leben und geben und unsere Finanzen als eine himmlische Herzenshaltung sehen. Und jetzt sind wir vielleicht auch an dem Punkt, ihr habt euch beide Predigten angehört und denkt euch, ja, okay, ich bin überzeugt, ich gebe gerne an den Herrn als Teil meiner Anbetung. Und dann sind wir gute Deutsche und denken uns, und wie heißt es jetzt praktisch? Ja? Ich habe das, glaube ich, schon öfter mal erzählt, in meiner Gemeinde in Bielefeld gab es einen jungen Mann, der war geistig etwas behindert und der hat immer gerne laut reingerufen. Und alle haben immer gefragt, stört dich das denn nicht, Miri? Ich so, nee, ich finde es super, wenn der reinruft. Weil der hat immer gerufen, ja, aber wie denn? Und es war so eine krasse Erinnerung daran, dass es darum geht, dass wir Sachen praktisch machen. Es geht hier nicht darum, dass wir uns irgendwelche hochtrabenden Theorien reinziehen, ja, sondern es geht darum, was hat es eigentlich mit mir und mit dir zu tun und wie macht man es denn? Und ich wusste, je öfter der gerufen hat, umso unverständlicher habe ich gepredigt. Ja, das war für mich so immer so ein Maßstab, wenn der nicht so oft reingerufen hat, dann habe ich es halbwegs plausibel rüberbringen können. Und je mehr der gerufen hat, dachte ich mir, oh, jetzt warst du schon wieder zu theoretisch. Super, war richtig gut. Heißt, die Frage stellen wir uns auch, denn ja, aber wie denn? Wie viel soll ich denn jetzt geben? Ja, und wohin gebe ich das denn? Das sind keine ganz neuen Gedanken. Also wenn ihr hier sitzt, habt ihr euch die Gedanken vielleicht schon mal gemacht. Aber ich dachte, wir gehen nochmal gemeinsam rein und gucken. Die erste Frage ist, wenn ich euch frage, wie viel sollte man als guter Christ spenden, sagt ihr? Zehnter. Zehnter. Okay. Kommt woher? Altes Testament. Deswegen ist die erste Frage, ist den Zehnten zu geben ein überholtes Konzept? Altes Testament, das Gesetz, ja? Stehen wir noch unter dem Gesetz? Nee. Zählt es für uns? Ist das etwas, woran man sich orientiert oder leben wir da eigentlich? Also eigentlich ist es ja, ist es vielleicht wurscht. Ist der Zehnte ein überholtes Konzept? Ich sage es euch gleich, nein, glaube ich nicht. Aber wir gucken uns zusammen an, warum. Im Alten Testament finden wir die Gabe des Zehnten an ganz, ganz, ganz vielen Stellen. Ich konnte euch nicht alle Stellen mitbringen, weil sonst würden wir bis zum Mittagessen nur alttestamentliche Bibelstellen lesen. Aber die eine, die hatten wir schon mal gelesen, das ist die erste Stelle in der Bibel, wo wir über den Zehnten überhaupt hören. Im 1. Mose 14 war Abraham unterwegs und da war er noch Abraham. Ja, da ist noch kein Haar drinne. Das war vor der großen Berufung Gottes in seinem Leben, ja, vor der großen Verheißung. Und Abraham ist in den Krieg gezogen. Und wie er zurückkommt, trifft Melchisedek auf ihn. Melchisedek kennen wir auch aus dem Hebräerbrief, der darüber redet, dass Jesus Hohepriester ist nach der Ordnung des Melchisedek. Und Melchisedek war nicht nur der damalige Hohepriester sozusagen, weil es gab ja noch die Stiftshütte, nicht in der Sinne Hohepriester, wie wir es vielleicht uns vorstellen. Und er war König von Salem. Und der kommt jetzt auf Abraham zu und segnet ihn. Und Abraham sagt, alles, was ich gerade erbeutet habe, 10% davon gebe ich dem Herrn. Ja, 10% davon gebe ich zurück. Das ist das erste Mal, wo wir jemanden sehen, der von dem, was er hat, einen Zehnten an Gott gibt. Lange, lange, lange vor dem Gesetz. Da hat auch überhaupt niemand über Mose nachgedacht. Ja? Der war im wahrsten Sinne noch im Abrahams Wurschtkessel. Ja? Dann, und die Stelle finde ich eigentlich so viel schöner, ich liebe die Geschichte. Ich weiß nicht, ob ihr auch alle so Lieblingsgeschichten habt. Im 1. Mose 28. Da geht's, ist die Geschichte, wo Jakob mit dem Kopf auf dem Stein schläft und die Engelsleiter sieht. Kennt ihr die Geschichte? Ich liebe das, weil er einfach so eine krasse Gottesbegegnung hat. Witzigerweise, eine kleine Zwischenanekdote, wie immer mal vollkommen ungeplant, in Bath in England, so ein Kurort, da steht eine große Kathedrale und vorne an den zwei Türmen sollte jetzt die Engelsleitern gemeißelt werden, mit Engelchen, die hoch und runter gehen. So, wie gehst du denn eine Leiter hoch? So, ne? Und wie gehst du eine Leiter runter? Auch so. Meißel doch mal jetzt Engelchen an die Mauer, die hoch und runter gehen. Das sehen alle aus, als würden sie hochklettern, ne? Also, was haben die schlauen Menschen damals gemacht? Die haben die Engelchen umgedreht, die runtergehen. Heißt, du findest in Bath die Himmelleitern und die Engel gehen kopfüber die Leiter runter. Richtig süß. Also, und darum muss ich immer denken, wenn ich jetzt Jakob die Geschichte lese, wie er da auf dem Stein schläft, dann sehe ich immer, wie die Engel so kopfüber die Leiter runtergehen. Aber er hat eine echte Gottesbegegnung und er ist echt berührt. Und er legt ein Gelübde ab, er wacht morgens auf und er nimmt den Stein, auf dem er geschlafen hat, er legt ihn an eine Stelle und sagt, hier soll das Haus Gottes sein. Da hat er welchen Ort gegründet? Wie heißt er? Bethel. Bethel heißt einfach Haus Gottes. Schlau, ne? Da hat er Bethel gegründet, hat gesagt, hier lege ich diesen Stein ab. Und er hat ein Gelübde abgelegt. Und das sehen wir in 1. Mose 28, 22. An der Stelle, wo ich den Gedenkstein aufgestellt habe, soll das Haus Gottes sein. Ich will dir den 10. Teil von allem geben, was du mir schenkst. Schon in dem Moment sagt er ganz klar, man merkt schon, wie sein Verhältnis zu seinem Besitztümern sich verändert hat. Sagt, hey, alles, was ich habe, ist von Gott und von dem gebe ich ein Zehntel zurück. Später sehen wir dann natürlich, wenn das Gesetz gegeben wird und so die ganzen Priestersachen eingesetzt werden und so, da lesen wir an vielen, vielen Stellen über den Zehnten, wie das gehandhaben soll, aus was er besteht. Aber ich glaube, dass es eben der zehnte Teil, den Zehnten zu geben, nichts Gesetzliches ist, sondern dass es eine Herzenshaltung ist, die schon von vornherein immer wieder sichtbar ist. Dass sie sagen, hey, diesen ersten Teil, ein Zehntel von dem, was ich bekomme, das gebe ich dem Herrn. Jetzt ist die große Frage, die ich mir stelle, warum denn eigentlich 10%? Weil es leicht zu rechnen ist? Ja? 10%, 50%, das kriegen wir alle noch hin. Bei 25 fangen wir an zu schlucken und bei 47, ja. 10% leicht zu rechnen? Nee. Ich glaube, wir haben alle schon mal gehört, dass im Hebräischen Zahlen Bedeutung haben. Und dass man mit Zahlen bestimmte Sachen verknüpft und dass es eben auch für Dinge steht. Und die Zahl 10 sehen wir in der Bibel immer wieder als die Zahl der Prüfung, des Testes und der Herausforderung. Wie viele Plagen gab es denn? 10. 9,99. Gott hat 10-mal das Herz des Pharaos getestet. Wie viele Gesetze gab es denn? 10. Gott hat 10-mal geschaut, folgt mein Volk meinem Herzen. Das mit den Folgen haben die nicht so gut hinbekommen, deswegen wurden sie in der Wüste mehrmals von Gott versucht und geprüft. Wie oft? 10-mal. Ey, wenn ihr selbst die Antwort nicht kennt, da gibt es ein Muster, falls ihr das erkennt, ja? Daniels Glauben wurde geprüft. Wie oft? 10-mal. Im Neuen Testament finden wir auch die Jungfrauen mit den Lampen, die darauf warten, dass der Bräutigam kommt. Wie viele waren es? 10. Wie viele Jünger hatte Jesus? Gut aufgepasst. Wir sehen also immer wieder, und zwar durch die ganze Bibel hindurch, dass 10 immer wieder eine Zahl ist, wo Gott uns prüft und unsere Herzen prüft. 10 Aussätzige, wie viele davon kommen wieder? 10%! Ein Zehntel! Sehr gut, die Stelle habe ich gerade. Ja, perfekt, da gibt es bestimmt noch mehr. Das waren die ersten, an die ich dir so gedacht habe. Ihr merkt, 10 ist irgendwie eine spannende Zahl und nicht irgendwo aus dem Hut gezogen. Ja? Und wir finden sogar, dass nicht nur Gott uns prüft mit der Zahl 10, sondern andersrum funktioniert das auch. Und die Stelle haben wir schon gelesen und die werden wir heute noch ein paar Mal lesen. In Maleachi 3, Vers 10 steht, bringt den kompletten 10. Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch damit auf die Probe. Geht weiter, dass ich euch die Fenster der Himmel öffne und ihr überreich gesegnet seid. Aber Gott sagt selber, ey, bringt mir euren 10. Teil, und zwar komplett, und stellt mich auf die Probe, ob ihr dadurch gesegnet werdet. Und ich finde, ich würde mich nicht immer trauen, Gott auf die Probe zu stellen. Das klingt ganz schön anmaßend, aber Gott sagt es hier, ey, macht es mal, versucht's aus, probiert doch, stellt mich auf die Probe. Funktioniert es, dass ich einen 10. Teil meiner Sachen bringe und Gott dafür seinen Segen ausgießt? Deswegen glaube ich eben, dass den 10. zu geben ein Herz ist und eine Prüfung ist von Gott und dass es nicht obsolet ist. Es ist nicht ein überholtes Konzept. Aber wenn wir jetzt sagen, wir stehen ja nicht mehr unter dem Gesetz, wir sind ja frei, was steht denn im Neuen Testament dazu? Finden wir 2 Stellen, wo es um den 10. geht. Und beides Mal sind die nicht so richtig aufschlussreich, wenn es darum geht, was wir eigentlich machen sollen. Ja? Es gibt eine Stelle, da meckert Jesus mit den Pharisäern mal wieder, dass er sagt, ey, ihr habt den 10. erhoben auf voll viele Gewürze, aber ihr habt das Herz dahinter verloren. Und er sagt ihnen, ihr sollt das eine tun, aber das andere nicht lassen. Was wir aber finden, ist natürlich Paulus, der über Geld spricht. Und wir wissen alle, Paulus ist durch die Lande gereist, hat Gemeinden gegründet, aber er hat nicht nur missionarische Arbeit geleistet, der hat auch Geld eingetrieben. Der hat Geld eingesammelt für die Gemeinde in Jerusalem. Und da hat er natürlich den verschiedenen Gemeinden ein bisschen was darüber gesagt. Und wir finden relativ viel in den beiden Korintherbriefen. Und im 1. Korinther 16,2, das hatten wir auch schon mal zusammen gelesen, steht, an jedem Tag des Herrn soll jeder von euch so viel Geld beiseite legen, wie es ihm möglich ist, und für diese Sammlung aufbewahren. Wartet nicht bis zu meiner Ankunft, um dann alles auf einmal zusammenzulegen. Wir können jetzt auch über gute Verwalterschaft reden und so, dass es weise ist, Sachen zurückzulegen. Aber hier geht es darum, wie viel sollen wir denn zurücklegen? Und er sagt, so viel, wie es jedem möglich ist. In anderen Übersetzungen heißt es, je nachdem, was du verdienst, angemessen an dein Gehalt oder. Und dann können wir nämlich überlegen, ja, was heißt es denn angemessen an mein Gehalt? Und da fand ich das Beispiel von Anne vorhin so schön. Ja? Ist es etwas, was ich aus meinem Überschuss relativ leicht geben kann? Ja? Oder fängt es an, Opfer zu werden? Wenn ich jetzt sage, jeder von euch muss 10 Euro geben, fühlen sich die 10 Euro für manche an wie nichts. Und andere fangen halt vielleicht an zu überlegen, dass es halt dann in der Woche keine Süßigkeiten gibt. So, ne? Deswegen ist die Frage, was ist angemessen deines Gehaltes? Und gleichzeitig, oder dann im nächsten Brief, schreibt Paulus wieder an die Korinther über Geld. Und da schreibt er Folgendes in 2. Korinther 9, Verse 6 und 7 steht, denkt dran, ein Bauer, der nur wenig Samen aussät, wird auch nur eine kleine Ernte einbringen. Wer aber viel sät, der wird auch viel ernten. Jeder von euch muss selbst entscheiden, wie viel er geben möchte. Gebt jedoch nicht widerwillig oder unter Zwang, denn Gott liebt den Menschen, der gerne gibt. Wir alle kennen die Übersetzung, einen fröhlichen Geber hat Gott lieb. Und ich glaube, das ist auch so wichtig, dass Paulus hier sagt, Freunde, jeder von euch kann das selbst entscheiden. Und ich glaube, das ist die Besonderheit im neuen Bund, in dem wir leben, dass wir nicht mehr nach den strikten Regeln und Vorschriften lesen, ihr müsst das und das tun, sondern durch Jesus haben wir eine Beziehung zum lebendigen Gott, haben wir eine Beziehung zum Heiligen Geist und wir können mit dem unterwegs sein. Das heißt auch, dass wir mündige Kinder Gottes sind und dass wir mündig eigene Entscheidungen treffen können. Die große Probe ist, treffen wir diese Entscheidung mit Gott oder mit unserem eigenen Verstand. Natürlich darf man den Verstand nicht ausschalten, das will ich damit nicht sagen. Aber die Frage ist, hey, gehe ich damit ins Gebet? Frage den Heiligen Geist, lass mich von Gott leiten, was er tun möchte in meinem Leben und treffe dann mündige Entscheidungen. Mir wird nicht mehr vorgeschrieben, du musst jetzt das und das machen. Wenn du ein kleines Kind bist, dann sagst du, ey, du musst jetzt um 9 ins Bett gehen. Ach nee, kleine Kinder gehen früher ins Bett. Du musst um 7 ins Bett gehen, ja? Und wenn die nicht schlafen noch Rabatz macht, dann muss man ein paar Mal ins Zimmer gehen. Mein kleiner Neffe, der ist 2 geworden, der schläft jetzt seit kurzem in seinem großen Bett, wo er alleine rauskommt. Der macht Rambazamba zurzeit, ja? Den haben sie neulich unterm Bett gefunden. Mit Kissen, mit Decke, mit einem Buch und einer Taschenlampe. Der fängt an, eigene Entscheidungen zu treffen, die ein bisschen fragwürdig sind, ja? Aber je älter du bist, ist es deine Entscheidung, wann du ins Bett gehst. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich kann nur von mir selber sprechen. Ich meine, ich komme abends meistens relativ spät nach Hause. Ich habe meistens irgendwelche Veranstaltungen, die nicht vor 9, 9:30 zu Ende sind. Mittwochs geht es auch gerne mal bis 11. Also bis ich zu Hause bin und so dauert das Moment. Und ich weiß, eigentlich möchte ich ganz gerne um 11 im Bett liegen. Spätestens. Das schon nicht so früh. Boah, dann setze ich mich doch nochmal aufs Sofa. Ach, dann guckst du dir irgendwas an, noch ein bisschen runterzukommen. Oder du fängst an zu daddeln auf dem Telefon. Und du weißt, es ist keine weise Entscheidung. Und du tust es trotzdem. Und am nächsten Morgen hast du deinen Wecker pünktlich gestellt und du hast wieder die Entscheidung, stehe ich auf oder nicht. Und auch da ist die Frage, ist es eine weise Entscheidung, pünktlich aufzustehen oder den Wecker immer noch mal weiter und weiter zu stellen. Bei mir ist das rein praktisch schon nicht mehr möglich. Ich habe mir einen Wecker gekauft, ja, der mich tatsächlich weckt und nicht aufhört, bis ich rauskomme. Er heißt Hamish und wenn ich nicht komme, dann macht er in seinen Käfig. Der besteht darauf, dass ich irgendwann aufstehe. Das ist eigentlich ganz praktisch. Also wenn ihr so eine Probleme habt, kauft euch einen Hund. Ja? Der sorgt dafür, dass ihr aufsteht. Aber ihr wisst, was ich meine. Es gibt den Unterschied, kriege ich vorgesetzt, was ich zu tun habe, weil jemand sagt, ey, ich weiß vielleicht, das ist ein bisschen besser als du und ich sage dir, es ist ganz gut, wenn du rechtzeitig ins Bett gehst, damit du morgen Spaß im Kindergarten hast. Oder bin ich eigentlich ein mündiger Erwachsener, der Entscheidungen selbst treffen kann und der selber einschätzen kann, wie viel Schlaf brauche ich eigentlich und was wäre es gut, wann ich ins Bett gehe oder nicht. Und dann kannst du gute Entscheidungen treffen oder nicht so gute Entscheidungen. Und das Gleiche gilt auch mit unseren Finanzen. Du kriegst nicht mehr 10 Euro Taschengeld, ja, sondern du hast ein bisschen mehr zur Verfügung. Aber es ist deine Entscheidung, wie du damit umgehst. Und du weißt auch eigentlich, was gute Entscheidungen sind und was nicht so gute Entscheidungen sind. Und Gott kommt rein und er will uns, und wenn wir die Bibel gut lesen, dann zeigt er uns, was eine weise und gute Art ist, mit Finanzen umzugehen in meinem Alltag. Ja? Und zum Beispiel wäre der Zehnte eins von den Dingen, wo er sagt, hey, das wäre ein gutes Konzept, wenn du was brauchst, woran du dich orientierst, hey, der zehnte Teil deiner Sachen, das wäre eine gute Spende. Ja? Das wäre gut, wenn du es tust. Paulus sagt, Mensch, leg's doch regelmäßig zurück, damit du nicht plötzlich auf einen Schlag irgendwie noch dein Anteil zusammenkratzen musst und dann hast du es vielleicht gerade nicht auf der hohen Kante. Und alle unsere Taten haben ja auch Konsequenzen. Wenn ich lange abends wach bleibe und morgens vom Hund geweckt werde, dann kann ich davon ausgehen, dass ich müde bin. Die letzten Nächte haben mein Hund und ich Machtkämpfe ausgetragen und war so ein bisschen, als hätte ich einen Säugling, ja, wenn man so alle 2 Stunden geweckt wird vom Hund oder so. Er musste neulich nachts um 2 raus. Das war super. Ich sage euch, Pforzheim um 2:30 morgens, das knallt. Ich habe auch erstmal die Polizei gerufen. Aber das ist eine andere Geschichte, könnt ihr mich privat beim Kaffee fragen. Aber wenn ich gute Sachen tue, dann hat ja Gott gesagt, stellt mich auf die Probe, dann werde ich euch segnen. Und auch das schreibt Paulus nur wenige Zeilen nach der eben genannten Bibelstelle. Im 2. Korinther 9, Vers 11 steht, ihr werdet empfangen, damit ihr umso großzügiger geben könnt. Und wenn wir eure Gaben denen bringen, die sie nötig haben, werden sie Gott vom Herzen danken. Er sagt, ihr werdet groß, also ihr werdet reich gesegnet, damit ihr weitergeben könnt, damit ihr dann seht, dass Leute gesegnet sind von dem, was du tust und dass sie Gott danken. Das ist sozusagen die Postbotensache. Lasst uns fröhlich dem Herrn geben. Lasst uns weise als mündige Christen Gott geben. Und so, wie wir können. Und ich möchte das echt nicht unterbetonen, ist, dass es darum geht, auch mit Gott darüber ins Gespräch zu kommen. Weil was für mich gut und richtig ist, muss nicht für dich gut und richtig sein in dem Fall. Jeder, wie er es kann. Aber es ist so wichtig, dass ich Gott frage, Herr, was willst du denn eigentlich von mir? Wo gibt es vielleicht eine Herausforderung? Wo willst du mich eigentlich in die Lehre nehmen? Und deswegen glaube ich, dass wir über unsere Finanzen beten sollten. Im 2. Korinther 5 steht, alle, die sich durch den Geist Gottes leiten lassen, sind Kinder Gottes. Und das ist so ein bisschen ein Thema über meinem Leben. Ich möchte in allem, was ich tue, mich vom Geist Gottes leiten lassen. Und wisst ihr, das ist gefährlich. Weil ich wette mit dir, dass der Geist Gottes andere Vorstellungen von deiner Spende hat als du. Wenn ich bete, Herr, was soll ich denn jetzt geben? Dann ploppt als allererstes eine Zahl in meinen Kopf. Und mein zweiter Gedanke ist, nee. Also jetzt müssen wir erstmal überlegen. Also ich kriege so und so viel Monat rein und dann fange ich an zu überlegen, ja. Die Wahrscheinlichkeit, dass dieser erste schnelle Gedanke die Sprache des Heiligen Geistes war, ist immer sehr, sehr hoch. Und dann muss ich das prüfen, ja. Und dann muss ich das bewegen. Und manchmal sage ich erst nein und dann kaue ich drauf rum und es lässt mich aber nicht los. Und der Gedanke sitzt in meinem Kopf und er nagt. Dann denke ich, okay, das muss das Reden Gottes sein. Ich denke immer, wenn Leute sagen, boah, ich höre aber Gottes Stimme nicht und ich weiß nicht, was seine Gedanken sind und was meine Gedanken sind. Der Gedanke, der dir vielleicht nicht so gut schmeckt und dich einfach nicht loslässt in allem, was du betest und alles, was du... Das könnte vielleicht das Reden Gottes sein. Geh dem nochmal nach. Bei mir ist es oft so, dass das, was so richtig einfach nicht weggeht, was nagt, damit meine ich jetzt nicht, ne, irgendwelche Angstgedanken, die dich in Spiralen runterziehen, sondern ihr wisst, was ich meine. Wenn du das Gefühl hast, boah Gott, doch irgendwie, er redet da und ich kann es nicht verleugnen. Und wie gesagt, oft sind es Sachen, die vielleicht nicht deiner Logik entsprechen. Aber wir reden hier auch über Opfer. Im Alten Testament war Opfern ganz normale Sache. Die haben auch Tiere geopfert und so. Wir opfern hauptsächlich unser Geld. Bitte opfert keine Tiere. Aber das war einfach Teil der Anbetung. Und es war klar, dass Opfern etwas hergeben war, dass Opfern was mit Schmerz zu tun hat und dass Opfern auch einen Segen in sich hat. Und auch da wieder, geben wir aus unserem Überfluss, den wir eigentlich gar nicht merken, oder tut es eigentlich so ein bisschen weh? Ist es ein Opfer, das ich gerade erbringe, auch in meinen Finanzen? Ist es eigentlich, dass ich sage, okay, ich weiß dann wirklich nicht, ob ich das alles hinbekomme, was ich mir vorgenommen habe? Und den Sweet Spot zu finden, ja, von es ist ein Opfer und ich vertraue Gott, dass er mich versorgt und ich bin ein weiser Verwalter meiner Güter, ohne sie sinnlos auf den Kopf zu knallen, den Sweet Spot, den müssen wir immer wieder für uns neu finden und immer wieder durch Gebet und Gott suchen finden und um den ringen. Und das ist das, was ich euch eigentlich ans Herz legen möchte, ist immer wieder darum zu ringen, genau diesen Ort zu finden von Opfer, von Anbetung und Vertrauen, dass Gott versorgt. Ich habe in einer Predigt gehört, das fand ich ganz cool, war: Gott ist hinter deinem Geld her. Wir haben letzte Woche darüber gesprochen, dass Gott deine Großzügigkeit nicht braucht. Gott hat keine Finanzprobleme. Ja? Bei Gott, der hat sich entschieden, in seiner Stadt die Böden mit Gold auszulegen. Ja? Der hat keine Finanzprobleme. Und wenn er welche hätte, dann würde er halt noch mehr Gold erschaffen. Ja? Weil er der allmächtige Gott ist, der alle himmlischen Reichtümer hat. Aber er ist trotzdem hinter deinem Geld her, weil er hinter deinem Herzen her ist. Und da kommen wir auch wieder so ein bisschen auf die Prüfung. Ne? Er möchte sehen, wie dein Herz mit Dingen umgeht. Und neben unserer Zeit ist unser Geld hier auf der Erde eins unserer hohen Güter. Manche sehen es mehr, manche andere weniger. Aber wir müssen alle zugeben, Geld ist schon ein wichtiges Thema. Und an Geld hängt irgendwie so ein bisschen unser Herz. Und Gott ist hinter deinem Geld her, weil er hinter deinem Herzen her ist. Weil er möchte, dass dein Herz bei ihm ist, am rechten Fleck, mit seinem Herzschlag. Und deswegen stellt er uns manchmal auf die Probe, eben mit diesem Zehnten, stellt er uns auf die Probe, um zu sehen, ey, ist mein Herz nah bei ihm dran? Oder an welchen Stellen muss ich Sachen loslassen, um noch näher an ihn ranzukommen? Gott ist hinter deinem Geld her. Das zweite Wichtige ist, Gemeinde ist nicht hinter deinem Geld her. Weil jetzt kommen wir zu der Frage, also die Frage, wie viel ist, Zehnter ist ein guter Richtwert, aber ihr seid mündige Christen, geht dahin und fragt Gott, was eure Spenden, eure Geben, euer Opfer sein soll. Zweitens, wohin geben wir das? Und in den meisten Bibelstellen, die ich rausgefunden habe, ist die Ansage ganz klar, bringt es ins Haus Gottes. Und deswegen kommt nach Gott ist hinter deinem Geld her die Ansage, Gemeinde ist nicht hinter deinem Geld her. Das fühlt sich vielleicht manchmal so an, aber wenn wir als Gemeinden hinter deinem Geld her, dann würde ich diese Gemeinde verlassen. Ja? Die Christusgemeinde Pforzheim wird es geben, egal wie viel Geld es gibt. Haben wir das Geld nicht, um dieses Haus zu behalten, würden wir es verkaufen, dann würden wir uns vielleicht irgendwo kleiner treffen, wir würden uns irgendwo in einem Wohnzimmer treffen, back to the roots. Früher war die christliche Gemeinschaft Pforzheim auch, man ist vormittags in die Kirche gegangen und nachmittags hat man sich zu Hause zur Bibelstunde getroffen. Die Gemeinde an sich ist nicht abhängig vom Geld. Da müsste man Gemeindekonzept umstellen, aber den Leib Christi als Christusgemeinde, den würde es auch ohne Geld geben. Bin ich mir ziemlich sicher. Warum müssen wir jetzt also, oder warum sagt die Bibel also, sollen wir unseren Zehnten ins Haus Gottes bringen? Und da gucken wir auch nochmal rein. Im 2. Mose 23 steht ganz deutlich, bringt das Beste, jetzt habe ich gerade Ladeschwierigkeiten, bringt das Beste vom ersten, von den ersten Erträgen der Ernte in das Haus eures Gottes. Im Malachi 3, da lesen wir jetzt nochmal ein bisschen weiter, steht, bringt den kompletten Zehnten, Teil eurer Ernte ins Vorratshaus, damit es in meinem Tempel genügend Nahrung gibt. Stellt mich doch auf die Probe, spricht der allmächtige Herr, ob ich nicht die Fenster des Himmels für euch öffne und euch mit unzähligen Segnungen überschütten werde. Euretwegen werde ich den Fresser bedrohen, damit er euch nicht mehr um eure Ernte bringt, damit der Weinstock auf dem Feld Früchte trägt, spricht der Herr, der Allmächtige. So, ich meine, irgendwie lädt mein Tablet gerade nicht mehr. Na gut, kriegen wir auch so hin. Kannst du einen weitermachen? Okay, kannst du auch einen weitermachen? Gut. Wir haben also jetzt gelesen, es geht darum, unseren Zehnten ins Haus Gottes zu bringen. Und zwar unseren kompletten Zehnten. Ich finde es manchmal spannend, oder mir geht es ja auch so, dass ich sage, naja, meinen kompletten Zehnten, ich habe einen Zehnten, den gebe ich ins Reich Gottes. Und einen Teil davon gebe ich in meine Gemeinde und dann habe ich noch Organisationen, die ich mit unterstütze und. Jetzt sagt Malachi uns, wir sollen unseren kompletten Zehnten in die Gemeinde geben. Und die Frage ist, warum? Meine erste Antwort, die ich darauf gefunden habe, ist, damit es der Braut Gottes gut geht. Die Gemeinde ist die Braut Gottes und wir hier als Teil, ja, wir bereiten den Leib Christi darauf vor, die Braut Gottes darauf vor, dass der Bräutigam irgendwann wiederkommt. Wir sind Teil der Braut, aber ich glaube auch, dass die wir hier schon sind, dass es mit unserer Aufgabe ist, die Braut zu bereiten, hinzuzutun, aber dass sie bereit ist, wenn der Bräutigam kommt. Und unsere Verantwortung ist es, dass es der Braut gut geht, dass sie versorgt ist. Das heißt, dass die Gaben, die wir geben, in die Gemeinde natürlich für Gemeinde genutzt wird. Ich habe gerade gesagt, hätten wir das Haus nicht, wenn wir uns anders treffen. Aber von den Spenden, die wir geben, geht ein großer Teil ins Haus. Dass es der Braut gut geht, heißt, dass wir hier sitzen und nicht ganz so arg frieren, weil wir es geschafft haben, Heizöl zu kaufen. Ja? Gas, was auch immer, dass wir es heizen können. Ja? Mir hier vorne ist ganz gut warm, ein paar Leute von euch haben die Jacken an, aber hey, damit es uns als Braut gut geht, damit wir uns hier nett versammeln können, ist es wichtig, dass wir unseren Zehnten ins Haus Gottes bringen. Damit wir Klopapier kaufen können, damit ihr euren Popo wischen könnt, ja, nachdem ihr im Kirchencafé wart, braucht es, dass wir unseren Zehnten ins Reich Gottes kommen. Dass wir Kaffee und Kekse kaufen können, dass wir hinterher nett Gemeinschaft haben und nicht nur irgendwo im Kalten zusammenstehen, weil wir nichts haben, damit es uns gut geht. Es ist wichtig, dass wir einen Teil des Zehnten, dass wir unseren Zehnten in das Haus Gottes bringen. Ihr leistet euch eine ganz schön teure Pastorin, ja, damit für eure Seelen gesorgt ist, damit jemand da ist, der geistlich voranleitet, der über das Reich Gottes nachdenkt, der Predigten und Lehre vorbereitet, damit ihr es hört. Und ich hört die Beschreibung eines Pastors, ja, ist kein Eventmanager, sondern jemand, der um Seelen besorgt ist. Und dass ihr jemanden habt, der das tut, dafür gebt ihr einen Teil in das Reich Gottes. Und da ist die Frage, was ist die Aufgabe von Gemeinde? Gemeinde ist eben die Zurüstung der Heiligen, das Bauen des Reiches Gottes, die Mission und die Versorgung der Armen. Und wir sehen das schon im Alten Testament, dass den Zehnten, den sie gegeben haben, war übrigens eigentlich dreiteilig. Ja, sie haben einen Zehnten gegeben für das Haus Gottes. Ein Zehnter ging für die Feste drauf, damit Feste gefeiert werden konnten. Ja, die große jüdische Feste, ihr wisst, die sind echt prunkvoll. Dafür gab es einen Zehnten, den sie gegeben haben. Und alle drei Jahre haben sie nochmal extra einen Zehnten draufgelegt für die Leviten, für die Armen und für die Fremden. Also eigentlich hat ein jüdischer Haushalt rund 23,3% was sie haben, ins Reich Gottes gesteckt. Ein Zehntel ist in das Haus. Und da ging ja auch schon Geld an die Leviten. Die Leviten selber haben wieder 10% ans Reich Gottes gespendet. Als das Land verteilt worden ist an die Stämme, haben die Leviten kein eigenes Land bekommen. Sondern die Absprache war, dass die Land haben, mit ihren Abgaben die Leviten mitversorgen. Deswegen bezahlen wir Pastoren. Nur so, Nebensatz. Es ist immer so schwierig, darüber zu predigen, wenn man der Pastor ist. Aber wir sind offen, ja, wir reden hier klar miteinander. Aber eben auch für Mission, für die Armen, dass wir da uns darum kümmern. Leider ist, glaube ich, Gemeinde an manchen Strecken, und damit meine ich nicht nur uns, sondern alle, kommen wir, glaube ich, nicht so ganz dem hinterher, was wir manchmal tun sollten. Und deswegen gibt es so viele andere Organisationen, die richtig gute Zwecke haben, an die wir auch spenden. Und dann kennen wir Leute, die in der Mission sind. Dann kennen wir Menschen, die tolle Sachen machen und sagen, hey, da spende ich auch hin. Ich spende an MC Berlin und an mehrere kleine Organisationen auch einen Teil meines Geldes. Und ich bin echt herausgefordert, zu schauen, dass ich neu über meinen Zehnten nachdenke. Dass ich nicht mehr meinen Zehnten aufteile, sondern sage, ich gebe meinen Zehnten in die Gemeinde und diese anderen Sachen tue ich on top drauf. Das ist das, wo Gott mich gerade persönlich herausfordert. Wie das für dich bedeutet, das wie gesagt, musst du mit Gott reden und beten. Aber für mich ist die Herausforderung zu sagen, ich gebe meinen Erstlingsteil, meinen Zehnten komplett in das Haus Gottes und gucke dann, wenn ich sage, mir ist es wichtig, noch andere Organisationen zu unterstützen, dass ich die zusätzlich unterstütze. Das ist meine persönliche Herausforderung. Kannst du mir noch eingeben? Genau. Wenn es grundsätzlich ums Geben geht, sind das eben die Punkte, die uns wichtig sein sollten. Als erstes ist es Opfer und Anbetung. Es geht darum, Gott die Ehre zu geben, indem er uns versorgt und zu sagen, hey, ich lasse es mich was kosten, dich anzubeten und dir nachzufolgen. Wie viel ist immer die Frage, ihr seid wie mündige Kinder Gottes. Geht, betet, sprecht mit eurem Partner darüber und arbeitet gemeinsam die gute Summe. Aber lasst euch herausgefordert sein, dass der Zehnte seinen Sinn hatte. Das ist ein guter Richtwert. Wir geben, damit das Werk getan werden kann, wofür wir berufen worden sind als Leib Gottes hier auf der Erde, damit wir Licht und Salz sein können in Pforzheim. Und damit es der Braut gut geht. Es gibt bestimmt noch viel mehr Punkte. Man könnte noch Ewigkeiten weiter predigen über das Thema Geld. Das sind aber die Punkte, die mir wichtig waren. Und wie immer gilt, prüfe dein Herz, was Gott an dir tun möchte. Prüfe dein Herz und schaue, was spricht mich gerade an? Wo möchte Gott gerade ran? Und was davon muss ich vielleicht einfach gerade loslassen? Wo du sagst, okay, verstehe ich nicht oder stimme ich nicht mit überein, aber eigentlich ist es gerade nicht das, wo Gott ran möchte, dann stell's aufs Regal. Gott kommt meistens und arbeitet an Sachen nochmal, auch später. Aber ich ermutige euch, prüft euren Zehnten, prüft das, was ihr gebt, euer Opfer und fragt Gott, was ist dran? Über den allgemeinen Zehnten hinaus, beziehungsweise am Anfang des Jahres, haben wir uns ja eben entschlossen als Gemeinde, dass wir unsere Erstlingsfrucht nehmen und sie weggeben, aus dem Haus Gottes raus, zur Firm Foundation nach Rumänien. Und das wollen wir nachher tun. Wir singen jetzt gleich noch zwei Lieder zusammen. Und ich hoffe, ihr kommt gut vorbereitet in diesen Gottesdienst. Wenn nicht, ist kein Problem. Ihr dürft auch einen Zettel ausfüllen, wo ihr sagt, ich möchte gerne diesen Betrag spenden und ich überweise euch das. Also wer jetzt gerade nicht Bargeld dabei hat oder nicht genug, wenn der Heilige Geist die ganze Zeit neben dir sitzt und sagt, du sollst noch Geld draufpacken, darfst du ein Spendending ausfüllen. Und wir werden das als Gemeinde unseren Teil hinzutun und das alles zusammen eben dann an Sarah Vienna senden. Und wie gesagt, es ist, glaube ich, Segen drauf. Es ist, glaube ich, was ganz Schönes, wenn wir sagen, okay, wir kommen als Gemeinde zusammen und ohne zu wissen, was kommt, ohne zu wissen, was wir haben oder was sein wird, zu seiner Ehre wollen wir eine Erstlingsfrucht zusammenbringen und das nicht für Klopapier ausgeben, sondern sagen, wir geben es weg. Wir geben es an einen guten Ort, wo wir wissen, dass es echt ankommt. Und ich freue mich schon drauf, was zusammenkommt. Ich bin ganz gespannt. Ich kann das noch gar nicht einordnen. Meine Bitte an euch ist, prüft. Prüft euer Herz und prüft, wo Gott euch bewegen möchte. Weil mir ist es wichtig, dass wir im Segensstrom stehen. Dass wir in Gottes Willen agieren und dass wir merken, dass wenn wir mutig sind, dass wenn wir uns rauswagen über unsere eigene Logik hinaus, dass Gott noch so viel mehr tun kann, als wir uns jemals ausdenken können. Lasst uns mutig sein dieses Jahr und lasst uns gucken, was Gott irgendwie Cooles daraus tun kann. Amen.